Wir haben das vorhin in der Einleitung schon so schön gehört. Wir kommen zusammen, aber was unterscheidet uns hier denn eigentlich von anderen Gruppierungen, Vereinen, die sich auch regelmäßig treffen? Du hast nicht dafür bezahlt, du wirst nicht dafür bezahlt, wie bei der Arbeit hierher zu kommen und bekommst auch nicht wirklich Unterhaltung. Also ich kann weder singen noch tanzen, also tut mir leid, wenn das deine Hoffnung war, dann wirst du enttäuscht werden. Und der, um den es eigentlich gehen soll, ist noch nicht mal leiblich anwesend. Warum versammeln wir uns? Was bringt uns zusammen? Was erhoffen wir, dass sich das geschieht in und mit uns, wenn wir uns hier als Gemeinde versammeln? Und die Antwort dazu finden wir in unserem Text in Epheser 2, in den Versen 11 und 12. Oder ab Vers 11, 11 und 12 ist jetzt die ersten beiden Verse, die wir lesen, und danach noch ein bisschen mehr. Aber zuerst die Verse 11 und 12 in Epheser 2. Deshalb denkt daran, dass ihr einst, die aus den Nationen, dem Fleisch nach, Unbeschnittene genannt von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht, zu jener Zeit ohne Christus ward, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse der Verheißung. Und ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Wenn wir, achso, das ist schon soweit. Kann ich trotzdem machen. Um das Besondere an der Gemeinde zu verstehen, müssen wir bedenken, müssen wir verstehen, was war eigentlich vorher gewesen. Damit wir verstehen, was hat sich dann geändert. Und Paulus erinnert hier gerade die Gläubigen aus nichtjüdischem Hintergrund an ihren Zustand, bevor sie zu Christus kamen. Und er erinnert sie daran und sagte, erinnert ihr euch, da war so ein Graben, so eine Trennung. Ihr hattet nichts gemeinsam mit ihnen und auch gegenseitige Verachtung. Es gab keine gemeinsame Basis und sie vermieden jeglichen Kontakt. Die haben gesagt, oh, das sind die Nichtbeschnittenen, die gehören nicht zu uns. Und die anderen haben gesagt, was sind das für Verrückte, was macht ihre Gruppe hier aus? Sie hatten keine Gemeinsamkeit. Aber nicht nur das, das ist die Beschreibung, was unter ihnen war. Aber auch die Beschreibung Gott gegenüber, und da heißt es in Vers 12, zu jener Zeit wart ihr ohne Christus, ohne einen Retter für die Sünden. Und dann weiter sagt er, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und somit kein Anspruch auf die Verheißung, die Gott an Israel gegeben hatte. Kein Versprechen auf ein Land, kein Versprechen auf einen Retter, kein Versprechen auf den Heiligen Geist, kein Versprechen auf den Frieden Gottes. Er sagte, macht euch bewusst, wie war es vorher gewesen? Was hattet ihr dort gehabt? Was waren eure Umstände gewesen? Und dann, schon Richtung Ende des Verses, und ihr hattet keine Hoffnung. Ist das nicht, wie auch viele Menschen heutzutage leben? Für sie war dieses Leben alles, was es gab, und es gab keine Hoffnung darüber hinaus. Irgendwann ist die Gesundheit am Ende, irgendwann ist das Leben zu Ende, irgendwann sind meine Finanzen zu Ende, irgendwann ist einfach alles aus und was dann, weiß ich nicht. Und sie hatten keine wirkliche Hoffnung, dass es unter gewissen Umständen, dass es auch jemals besser wird. Man hatte, denkt daran, so war es gewesen. Was für ein armseliges Leben. Gerade wenn es vielleicht nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt hat. Und dann die letzte Beschreibung, die er sagt, und wart ohne Gott in der Welt. Nun nicht, dass sie Gott vermieden haben, dass es für sie Gott nicht gab, aber sie hatten keine persönliche Beziehung zu ihm. Und vielleicht bist du neu hier in der Gemeinde oder bist heute zu Besuch hier. Wir hatten ja schon gehört, wir haben einige Besucher da. Und du sagst, ja, ich weiß nicht, ob ich dazu passe, ob das für mich ist. Und wenn wir diese Beschreibung lesen, zu sagen, ja, die anderen waren auch nicht anders gewesen. Das war ihre Beschreibung vorher und so waren wir alle. Wenn du hoffnungslos und entmutigt bist, bist du in der Gemeinde genau richtig. Denn hier gibt es Hoffnung. Er sagt, so wart ihr gewesen. Ihr wart ohne Christus. Und das bedeutete in der Schlussfolgerung, ihr wart ohne Hoffnung und ohne Gott in dieser Welt. Ihr habt einfach so dahin gelebt. Und er erinnert sie daran und sagte, wir kommen jetzt zusammen, weil es sich bei uns etwas geändert hat. Weil es eben nicht mehr so ist. Weil wir jetzt Gott haben, Christus haben und eine Hoffnung haben. Wir sollen uns daran erinnern, wie es war, ohne Christus zu sein, damit wir die Dankbarkeit für sein Wirken nicht verlieren. Und so kommen wir zusammen und wir erinnern uns, was Gott für uns getan hat. Denn häufig tendieren wir als Menschen dazu zu denken, ja, früher war alles besser gewesen. Aber manchmal ist es gut, zurückzudenken, wie war es denn tatsächlich gewesen? Als Paulus das geschrieben hat, war er in einem römischen Gefängnis unter Nero. War garantiert nicht besser gewesen. Vor 80 Jahren in Deutschland war es auch nicht besser gewesen. Und wenn du im Ostteil Deutschlands gelebt hast, war es für viele Jahre danach auch nicht unbedingt so viel besser gewesen. Und er sagte, egal was du vorher durchgemacht hast, egal wie du bisher gelebt hast, erinnere dich daran, wie war es, als du keine Hoffnung hattest. Dass wir auch die anderen verstehen, die immer noch so leben, die vielleicht erfolgreich sind, die vielleicht gut aussehen, die vielleicht viel materiell haben. Aber all die Dinge dieser Welt können niemals ein erfülltes Herz geben. Und so beschreibt er und sagt, denkt daran, ihr wart ohne Hoffnung. Ihr hattet zwar vielleicht gehofft, dass es immer so weitergeht, dass euch nichts passiert, aber ihr hattet keine wirkliche Grundlage. Und ihr hattet nicht Gott, nicht Gott an eurer Seite, nicht, dass ihr wusstet, egal was mir passiert, der Herr ist bei mir und er wird mich nicht verlassen. Er sagte, denkt daran, das ist, woher ihr kamt. Und denkt auch daran, wie es vorher im eigenen Leben aussah. Wir lesen dazu in Römer 6, Vers 17. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart. Da kann der Satz nicht aufhören. Ne? Aber ihr von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Denkt daran, ihr wart gebunden an die Sünde. Einige kommen von einer Drogenabhängigkeit. Von der Alkoholabhängigkeit. Einige kommen von der Erfolgswelle, aber diesen Verlangen nach, ich muss Karriere machen, ich muss mich beweisen, ich muss irgendetwas erreichen. Er sagte, denkt daran, ihr wart Sklaven der Sünde, ihr wart daran gebunden, aber ihr seid davon frei geworden. Bedenke den Zustand ohne Christus. So fängt er an und macht dann den Kontrast. Vers 13 und ich lese bis Vers 18. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Denn er ist unser Friede. Er hat aus beiden eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzung beseitigt, um die zwei Friedenstiften in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Und er kam und hat Frieden verkündigt, euch den Fernen und Frieden den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide, durch einen Geist, den Zugang zum Vater. Beginnt in Vers 13 und sagt, nun aber. Durch das Blut Christi sind wir versöhnt. Und er hat hier dann zwei, mit denen wir versöhnt sind. Einmal mit Gott, aber auch miteinander. Und wir wollen zuerst mit Gott anfangen. Christus hat uns mit Gott versöhnt. Er sagt, ihr, die ihr einst fern wart, ihr, die ihr keine Beziehung zu ihm hattet, die ihr vielleicht ein paar Informationen über Gott hattet, aber für euch war der irgendwo weit weg. Es war irgendein Gedanke. Und wenn, dann irgendwo mal am Anfang irgendwas angestoßen und seitdem nicht mehr gesehen und gehört. Aber sagte, nun aber ist Gott nicht einfach ein Gedanke weit weg, sondern er ist eine Person. Und ihr kennt ihn persönlich. Und er sagte, denn er ist unser Friede. Er hat nicht nur für Juden und Nichtjuden Frieden mit Gott ermöglicht, er ist selber die Verkörperung unseres Friedens. Er ist der Friede. Und dann sagt er auch in Vers 17, das ist die frohe Botschaft. Er hat Frieden verkündet, den Fernen und den Nahen. Er hat die frohe Botschaft verkündet, jetzt können wir wieder Frieden mit Gott haben. Deswegen ist Christus gekommen, um diesen Frieden anzubieten. Lesen wir auch in Römer 5, Vers 1 und 2. Da heißt es, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Hast du diesen Frieden? Oder lass mich einen Schritt zurückgehen. Wie ist dieser Friede mit Gott zustande gekommen? Friede kommt ja auf unterschiedliche Art und Weise zustande. Du kannst Frieden haben mit anderen, indem du sagst, wir einigen uns irgendwie auf einen Kompromiss. Wir haben dann Frieden und sagen, ja, so passt es für uns beide. Aber das geschieht nicht mit Gott. Es ist nicht, dass er sagt, naja, wenn ihr euch so verhaltet, dann ist es für mich okay. Er hat seinen Maßstab und er sagt, seid heilig, wie ich heilig bin. Du kannst auch Frieden haben, indem du die anderen zu einem Frieden mit dir zwingst. Indem du gewinnst und sagst, ich diktiere euch die Friedensbedingungen. Nun, da fühlen die anderen vielleicht sich nicht unbedingt friedlich darüber, aber es ist eine Art Ende des Krieges. Aber keiner hat Gott besiegt. Oder es ist, ich nehme den Friedensbedingungen des anderen an. Und wie Gott es getan hat, er hat Frieden gemacht durch Glauben in den Herrn Jesus Christus. Das heißt, er hat gesagt, ich weiß, wie es vorher gewesen war. Ich weiß, dass ihr ohne Gott wart. Ich weiß, dass ihr ohne Hoffnung wart. Ich weiß, dass ihr an meine Verheißung nicht geglaubt habt. Aber ich will nicht euch bekämpfen. Ich will euch nicht vernichten, sondern ich möchte Frieden mit euch haben. Aber nicht auf einem faulen Kompromiss, sondern indem Christus die Schuld für uns bezahlt. Und Gott sagt, das mache ich als Friedensangebot, dass wer es annimmt, dass ich selber die Strafe für euch bezahlt habe, der hat Frieden mit Gott. Er sagt, dem vergebe ich. Und wie wir gesungen haben, dann ist unsere Sünde so versenkt ins tiefste Meer. Gott denkt nicht mehr daran und wir haben Frieden mit Gott. Alle haben diesen Frieden mit Gott nötig und keiner kann ihn aus eigener Anstrengung herstellen. Keiner kann ihn selber produzieren. Und deswegen sagt er, sowohl als auch. Und das heißt, dass wir beide, egal, also Juden und Nichtjuden, aber egal welcher Mensch, auf eine Ebene gestellt sind. Wir sind alle abhängig von Gottes Gnade. Und wir hatten bis Vers 18 gelesen, wo da steht, denn durch ihn haben wir beide durch einen Geist den Zugang zum Vater. Wir sehen hier das Wirken des dreieinigen Gottes. Wir haben durch ihn, durch Jesus Christus, Zugang zum Vater im Wirken des Heiligen Geistes. Das heißt, Christus hat den Preis bezahlt, sodass wir zu Gott, dem Vater, kommen können. Und der Heilige Geist ist derjenige, der in uns zieht, der das in uns bewirkt. Egal, wie entfernt wir vorher waren, egal, wie dein Leben bisher gewesen ist, egal, wie viel wir von Gott wussten oder auch nicht wussten, egal, wie wir bisher gelebt haben, ob moralisch oder unmoralisch, sagt, alle haben den Frieden mit Gott nötig. Alle haben die Gnade nötig. Viele sagen immer, dass am Fuße des Kreuzes ist es eben. Nun, ich mag das nicht, weil es war auf dem Hügel, so von daher, nee, wirklich eben war es nicht. Aber der Gedanke ist trotzdem richtig. Vor dem Kreuz sind wir alle gleich. Wir sind alle, welche die Vergebung Gottes nötig haben. Wir brauchen den Frieden und wir bekommen ihn nur durch Jesus Christus. Und viele von euch sagen, ja, das weiß ich. Aber das ist die Grundlage. Also wenn wir dann als Gemeinde zusammenkommen, das ist, woran wir denken. Wenn wir hier sitzen, ist es nicht, ich habe mir diesen Platz hier verdient. Selbst wenn du noch so viel für die Gemeinde gespendet hast, du hast dir diesen Platz nicht verdient. Weil es geht nicht um einen Sitzplatz in einem Gemeindehaus, sondern es geht darum, den Herrn zu kennen und Friede mit Gott zu haben. Und diesen Frieden kann man sich nicht erkaufen. Diesen Frieden hat Christus bezahlt. Er sagt, wir müssen dran denken. Und auch wenn du vielleicht die anderen schaust und sagst, so, weiß nicht, mit denen kann ich nicht so viel anfangen. Die sind so viel älter, so viel jünger, die sind so anders als ich. Die gucken anders aus, die reden anders als ich. Er sagte, zuerst, was wir erkennen müssen, es geht um Gott. Und vor ihm sind wir alle nötig, aber er hat Frieden angeboten. Und das führt dann zu dem zweiten Teil, nämlich auch, Christus hat uns miteinander versöhnt. Er hat nicht nur Frieden mit Gott bewirkt, dann heißt es weiter, Vers 14, Mitte des Verses, er hat aus beiden eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Gott hat aus den verfeindeten Parteien eine neue Einheit gemacht. Der Zaun, von dem hier die Rede ist, der wie eine undurchdringliche Mauer trennte, den hat Jesus eingerissen. Die ganzen Gesetze und Regeln, die Heiden den Zugang in jüdische Kreise verriegelten, waren mit dem Opfer Jesu Christi außer Kraft gesetzt. Und dass es dort so eine Trennung gab, die ist am besten veranschaulicht mit so einer Tafel. Diese Tafel stand im Tempel zur damaligen Zeit und als Paulus das geschrieben hat, stand dieser Tempel noch. Und es war eine kleine Inschrift, die war auf einer Mauer, auf die man definitiv rüber gucken konnte, einer kleinen Barrikade angebracht. Und dort stand drauf, wenn einer, der nicht Jude ist, über diesen Punkt hinausgeht, hat er sein Leben verwirkt, niemand wird ihn rausholen. Oben drüber stand eine römische Garnison. Die waren dort stationiert, römische Soldaten. Aber auch sie würden nicht über diesen Bereich hinausgehen. Und sagen, wenn du da reingehst, bist du selber schuld. Da holen wir dich nicht raus. Es war der Bereich, der die Nationen von den Juden trennt. Darüber hinaus durften nur Juden gehen. Und direkt dahinter war der Bereich der jüdischen Frauen, wo auch sie noch hingehen durften. Und danach noch der jüdischen Männer und danach der Priester. Aber dieser Bereich trennte die Nationen von den jüdischen Abstammen. Aber der Tempel mit all seinen Opfern war ersetzt worden durch die Gemeinde und den direkten Zugang zu Gott. Man musste nicht mehr in den Tempel gehen, um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Im Alten Testament war dort Gottes Gegenwart. Aber wir lesen schon im Alten Testament, wie die Herrlichkeit den Tempel verlassen hatte. Und dann lesen wir im Neuen Testament, dass Johannes schreibt, und wir haben ihn gesehen, voller Gnade, voller Wahrheit. Wir haben gesehen die Herrlichkeit Gottes in Christus Jesus. Die Herrlichkeit ist wiedergekommen, aber nicht, um an einem Ort fixiert zu sein, sondern um uns diesen Zugang zur Herrlichkeit anzubieten, indem Christus das Leben gelebt hat, was wir nicht leben konnten, für uns am Kreuz gestorben ist, um uns zu dieser Herrlichkeit zuzulassen, die wir an ihn glauben. Und Gottes Absicht war, dass er diese Trennung aufhebt, dass er aus diesen zwei verschiedenen Gruppierungen eins macht. Und es schreibt hier wirklich von eins, so wie es auch über die Ehe beschrieben wird. Es werden aus zwei wird eins. Ja? Dann wird Vater und Mutter verlassen und die zwei werden ein Fleisch werden. Und so beschreibt er hier und sagte, hier sind verschiedene Leute, die vorher nichts miteinander zu tun hatten, die sich noch nicht mal ausstehen konnten, die nicht mehr das gleiche Essen essen würden. Er sagte, ich werde sie verbinden, ich werde sie zusammenbringen, weil sie gemeinsam den Herrn anbeten. Und so soll es in der Gemeinde sein. Als Gemeinde sollen wir veranschaulichen, dass Gott alte Trennung, alte Feindschaften überwindet. Lass es mich so formulieren. Die Gemeinde ist nicht ein fröhliches Treffen von Freunden, sondern eine Versammlung versöhnter Feinde zur Ehre Gottes. Es ist nicht, weil wir, dass wir zusammenkommen und sagen, oh, das sind alles so nette Leute und mit denen bin ich so gerne zusammen. Die meisten Leute, wenn du jetzt heute Morgen nicht in der Gemeinde wärst, würdest du nicht treffen. Nicht zum Frühstück treffen, nicht einfach so. Was uns zusammenbringt, ist nicht unser gegenseitige gerne mögen, unser schöner Charakter, sondern was uns verbindet, ist Christus. Dass wir gemeinsam auf ihn schauen und sagen, er hat mich versöhnt. Kennst du ihn auch? Er ist derjenige, der mich freigesetzt hat von meinen Sünden. Er ist derjenige, der mir Hoffnung gegeben hat. Er ist derjenige, der mir ein neues Leben gegeben hat. Und ich will ihn loben, ich will ihm danken. Und wir kommen zusammen und sagen, das ist, was uns vereint. Christus ist der Mittelpunkt. Das Kreuz vereint, denn am Kreuz sehen wir unsere eigene Schuld und können so auch die Schuld der anderen vergeben. Wenn ich auf Christus schaue, dann schaue ich nicht mehr auf den anderen, ob der mir gefällt oder nicht, sondern ich sehe, diese Person sitzt neben mir und sagte, genau, ich verstehe, was du sagen willst, weil Christus hat auch mir vergeben. Ich sitze nicht mehr da und schaue auf andere, ob ich mich mit ihnen messen kann, ob ich gut genug bin für sie, ob ich mich richtig angezogen habe, ob ich, was die über mich denken. Wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, sollen wir gemeinsam auf Christus schauen und sagen, hey, ich habe es nicht verdient, aber in Christus bin ich angenommen. So wie ich bin. Nicht, weil ich gut genug war, sondern weil er gut ist und weil er mir vergeben hat. Und dann schaue ich auf den neben mich und sage, wie wunderbar. Da ist jemand, der ist vielleicht komplett anders, hat einen komplett anderen kulturellen Hintergrund, kommt vielleicht noch nicht mal aus dem gleichen Land, aber kennt den gleichen Christus. Und das ist, wie es in der Herrlichkeit sein wird. Da steht, dass Menschen aus jedem Stamm, aus jeder Sprache werden gemeinsam vor dem Thron stehen und singen über das Lamm, das uns versöhnt hat mit Gott. Und die Gemeinde soll das jetzt veranschaulichen, dass wir jetzt sagen, schau mal, das ist, was Gott bei mir getan hat und das ist, was er bei anderen tut. Wir haben nicht mehr die Vorurteile, die wir vorher hatten. Es ist nicht mehr, oh, der kommt mir irgendwie ein bisschen komisch vor, der hat ja überall Tattoos. Oder der ist vielleicht aus nahöstlicher Herkunft, das könnte ja gefährlich sein. Oder der ist ja so ein Snob, der kommt immer im Anzug rumgelaufen. Oder schau die an, so sollte man doch sich nicht kleiden. Stattdessen sagen wir, schau mal, Gott liebt diese Person. Sie ist in seinem Ebenbild geschaffen und er hat sie so lieb und er hat ihn so lieb, dass er für sie, für ihn gestorben ist. Und wenn sie Christus kennen, es ist mein Bruder, es ist meine Schwester. Und Gott hat sie angenommen und Gott hat vergeben, egal was vorher gewesen ist. Vielleicht war dieses Böse auch mir gegenüber gewesen. Na und? Wie viel hat er mir vergeben? Deswegen ist Christus der Mittelpunkt. Deswegen singen wir über ihn. Du wirst hier kein Lied hören, zu sagen, wie toll sind unsere Räumlichkeiten. Wie schön wurde dekoriert. Wie toll wurde gepredigt. Deswegen halten wir uns auch sehr mit Klatschen zurück. Ich will das nicht zum Thema machen, aber das ist genau der Beweggrund dahinter. Wir wollen nicht sagen, du hast das toll gemacht. Wir wollen einfach sagen, wir danken dem Herrn. Wir wollen ihn loben. Er ist, der uns verändert hat. Er ist derjenige, der uns eine Botschaft gegeben hat. Er ist derjenige, den wir anderen Leuten weitergeben wollen. Wir wollen nicht sagen, schau her, ich habe hier ein paar Tipps für dein Leben. Die mögen berechtigt sein, aber nur zu dem Ausmaß, wo wir sagen, das kann helfen. Aber der dir helfen kann, ist Christus. Nur er kann dein Leben verändern. Nur er kann vergeben. Und er kann vergeben, egal was du getan hast. Habe heute Morgen mit jemandem gesprochen und hatte damit ein bisschen zu kämpfen. Und ich habe auf David verwiesen. Und David schreibt und sagte, glückselig der Mann und auch die Frau, dem seine Sünden vergeben sind. Es kommt von dem, der Ehebruch begangen hat, der Mord begangen hat und das ein Jahr lang verdeckt, vertuscht hat. Und er sagte, während dieser Zeit, ich fühlte mich so grottenschlecht. Alle meine Kraft war hinweg. Ich hatte keine Freude. Bis jemand kam und sagte, du hast gesündigt. Aber bekenne es zum Herrn. Und er hat es getan. Und Gott hat selbst das alles vergeben. Und er freute sich darin und gab dieses weiter. Wenn wir so auf die anderen sehen, dann vereint uns das. Die anderen sind nicht mehr ein Problem, sondern sie haben die gleiche Lösung gefunden. Das ist, was uns vereint. Deswegen verweisen wir auf Christus. Und das ist, was er sagt. Denkt daran, wie es vorher gewesen war. Aber bleibt dort nicht stehen. Aber Gott, der uns versöhnt hat, er ist unser Friede. Friede mit Gott und Friede miteinander. Aber auch dort bleibt er nicht stehen. Verse 19 bis 22. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Christus baut seine Gemeinde. Unterschiedlich wie wir waren, er hat uns zusammengefügt. Er hat die beiden, Vers 16 hatten wir schon gelesen, in einem Leib mit Gott versöhnt durch das Kreuz. Er hat uns zusammengefügt, egal wo wir herkamen. In der Gemeinde gibt es keine Ausländer, sondern nur noch himmlische Staatsbürger. In Philipper 3, Vers 20 sagt er, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Was uns verbindet ist, wir haben alle das gleiche Bürgerrecht. Nicht hier auf Erden. Ich weiß, in unserer Gemeinde sind Leute mit unterschiedlichen Staatsbürgerschaften. Aber jeder, der in der Gemeinde Gottes ist, der sein Kind ist, der nicht nur hier sitzt und sich das anhört, sondern der es angenommen hat, hat sein Bürgerrecht in dem Himmel. Was uns vereint, ist diese Zugehörigkeit zum Himmel, zu Gott. In Christus sind wir, nach Vers 19, Mitbürger der Heiligen und Haushaltsmitglieder Gottes. Wir gehören zu seiner Familie. Wir gehören zusammen in seinem Wirken. Aber wir sollen nicht einfach nur da sein, sondern es sagt hier, dass wir wachsen zum heiligen Tempel im Herrn. Vers 21, wo es steht. Dieser heilige Tempel ist seine Gemeinde. Einmal seine Gemeinde weltweit. Der ganze Bau wächst zu einem heiligen Tempel. Aber veranschaulicht in der örtlichen Gemeinde, in der lokalen Gemeinde. So finden wir das auch in 1. Korinther 3, 16 und 17. Wisst ihr nicht, schreibt er an die Gemeinde in Korinth, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt. Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. In Kapitel 6 benutzt er sehr, sehr ähnliche Worte und sagte, dass unser Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist. Und das ist wahr. Wenn du Jesus Christus angenommen hast, dann wohnt der Heilige Geist in dir. Und in dem Sinne sind wir der Tempel. Aber hier spricht er nicht von dem Körper, sondern von der Gemeinde. Ihr als Gemeinde in Korinth, ihr seid der Tempel Gottes. Als Gemeinde in Nürnberg, wir sind der Tempel Gottes. Nun, einige gebrauchen genau das und kommen dann zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen. Einige sagen, oh, ich weiß, wie der Tempel war. Total vergoldet, sollten wir auch machen. Das ist nicht, was er sagt. Nicht, ihr macht es irgendwie zu einem Tempel, sondern ihr seid der Tempel. In dem Sinne, dass der Geist Gottes in euch wohnt. Ihr macht euch nicht oder ihr werdet nicht gut genug, um ein Tempel zu sein, sondern ihr seid es, weil Gottes Geist in euch ist. Ja, einmal in uns persönlich, aber dann auch unter uns, wenn wir uns als seine Gemeinde treffen. Seine Gegenwart auf eine besondere Art und Weise. Das heißt, Gott zeigt seine Gegenwart in der jetzigen Zeit, in der Gemeinde, die er baut. Dazu brauchen wir die gleiche Grundlage, und das hat er hier gesagt, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. Und er bezieht sich, dieses Wort ist ein ungewöhnliches Wort und wird im Alten Testament so an einer Stelle gebraucht, nämlich in Jesaja 28, Vers 16, wo die Bauleute einen Stein verworfen haben und siehe, dieser ist zum Eckstein geworden. Als Christus kam, wurde er verworfen, wurde gekreuzigt. Aber er ist der Eckstein, auf den die Gemeinde gebaut ist. Er ist der Pfeiler, er ist die Grundfeste der Wahrheit. Und diese Einheit, von der er hier spricht, und dieses Wachsen zum Tempel, geschieht nicht dadurch, dass wir uns irgendwie zusammenfügen und zusammenraffen und sagen, ja, wir irgendwie können wir uns einigen, sondern indem wir immer wieder auf den Eckstein schauen und sagen, bin ich darauf gebaut? Denn wenn du genau hinschaust, das ist genau, was er sagt. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Das Zusammenfügen geschieht durch ihn, geschieht nicht durch Programme, geschieht nicht, dass wir plötzlich alle einer Meinung sind, aber geschieht dadurch, dass wir in ihm verbunden sind, dass wir uns auf Christus konzentrieren. Das Zusammenfügen und Auferbauen ist nicht, was wir tun, sondern was Gott an und durch uns tut. Und was uns zusammenhält, sind nicht unsere Veranstaltungen, sondern die Konzentration auf Jesus Christus. Wir haben ganz unterschiedliche Hintergründe, manchmal ganz merkwürdige Ansichten über verschiedenste Dinge. Aber wir sind in Gottes Werk integriert. Und wichtig ist, dass wir uns einbauen lassen in das Werk, wo Gott uns hingestellt hat. Das ist, was er hier möchte. In ihm werdet ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Das heißt, er sagt, okay, denk daran, wie es vorher gewesen ist. Denk daran, dass du durch Christus Frieden mit Gott hast und dass die anderen auch durch Glauben Frieden mit Gott haben. Und dann lass dich mit einbauen. Dass Gottes Geist durch dich wirken kann. Dass das Wirken seines Geistes veranschaulicht wird. Indem ihr zusammenkommt und indem du deinen Teil beiträgst. Wir lesen dazu in 1. Petrus 2, Vers 5. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen. Ein geistliches Haus. Ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen. Gott hochwillkommen durch Jesus Christus. Lässt du dich in diese Gemeinde mit einbauen und sagst, okay, ich schaue auf Christus. Sicherlich gibt es das eine oder andere, was man noch verbessern kann, was man ändern kann. Aber was uns zusammenhält, ist nicht, dass alle meine tollen Ideen auch toll finden. Was uns zusammenhält und was wir nie aus dem Auge verlieren dürfen, weil nur das uns eint, ist Christus. Ist, dass er uns vergeben hat, dass er uns versöhnt hat mit Gott und dass die anderen genauso versöhnt sind mit Gott, dass sie erfahren haben, hey, ich bin, was ich bin aus seiner Gnade und er hat mir vergeben. Und jetzt möchte ich mich mit hineinstellen. das hinzugefügt wird und andere sehen können, warte mal, da passiert ja was. Da kommen Leute hinzu und diese Leute werden verändert. Und die gehen auch dorthin. Was haben sie gemeinsam? Eben nicht irgendein Verein, eben nicht irgendwie etwa ein gemeinsames Interesse, sondern einen gemeinsamen Erlöser. Und von ihm erzählen sie. Und es wird glaubwürdig, weil es nicht nur ist, naja, da ist irgendwie jemand, der hat so eine komische Idee gehabt, eine Vision oder irgendwas Merkwürdiges erlebt, sondern hier ist eine Zusammenkunft von Menschen, die bezeugen können, wir haben das erlebt. Ich weiß noch, wie ich gewesen war. Ich weiß noch, wie ungeduldig ich war. Ich weiß noch, wie ich vielleicht auf andere herabgeblickt habe. Ich weiß noch, wie ich dachte, dass ich vielleicht besser bin. Oder ich weiß noch, in welcher Abhängigkeit ich war. Ich weiß noch, wie du mich mit einer ganzen Kutsche nicht hierher gebracht hättest. Und er sagte, denk daran. Denk daran, wie es gewesen ist. Aber denk daran, was Christus an dir getan hat. Und dann lass dich mit aufbauen. Lass dich integrieren, dass andere das sehen können. Dass wir ein geistliches Haus sind, ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen. Um dem Herrn aus Dankbarkeit zurückzugeben, was er mir gegeben hat. Vielleicht einfach, indem ich erzähle, was er mir ja getan hat. Vielleicht, indem ich mich an gewissen Diensten beteilige, damit diese Botschaft hinausgeht. Vielleicht, indem ich einlade. Wir haben diese Broschüre hier herausgestellt, wenn du sagst, wie kann ich mich integrieren? Davon liegen noch ein paar. Achso, jetzt irgendwo da hinten müssen sie sein. Sprich uns sonst darauf an, um zu sagen, wie kann ich integriert sein? Wie kann ich Teil sein in Gottes Wirken an diesem Ort? Nicht, weil wir vollkommen sind, sondern weil er vollkommen ist. Wir besingen nicht unsere tolle Gemeinde, wir besingen einen großen Erlöser. Und das ist, was wir tun wollen. Deswegen feiern wir auch regelmäßig, und heute ist einer dieser Tage, nämlich am ersten Sonntag im Monat, das Abendmahl. Weil wir bezeugen wollen, es ist er, der uns versöhnt hat. Wie sieht es bei dir aus? Bist du versöhnt mit Gott und mit deinem Nächsten, wie es hier beschrieben ist? Dann kannst du gleich das Abendmahl mit uns feiern. Weil du dann bezeugen kannst, ja, es ist nicht ein Stück Brot und es ist nicht ein Schluck Traubensaft, der mich rettet. Aber ich bezeuge, ich habe Christus, den es repräsentiert, ihn angenommen. Und es ist sein Kreuzestod. Es ist sein Leib, den er für mich gegeben hat. Es ist sein Blut, das er für mich vergossen hat. Und ich habe es angenommen. Und damit bin ich versöhnt. Und damit bin ich Teil. Teil seiner Gemeinde. Aber veranschaulicht vor Ort. Auch in dieser Gemeinde. Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir so sehr, dass du Veränderung bewirkst und dass das Besondere an jeder Gemeinde, die in deinem Namen sich versammelt, die unter deiner Führung steht, ist nicht, dass diese Gemeinde so besonders, dass diese Gemeinde so toll ist, sondern dass du der wunderbare Erlöser bist. Und wir kommen, um dich zu ehren. Wir kommen zusammen, um uns zu erinnern, wo wir waren ohne Christus, was Christus an uns vollbracht hat und dass wir jetzt mit Gott und mit Hoffnung in dieser Welt sind. Nicht, weil diese Welt so toll ist, sondern weil der Erlöser so wunderbar ist. Wir preisen dich und wir wollen deiner gedenken und wir wollen dich loben und das jetzt auch gemeinsam im nächsten Lied tun. Herr, wir bitten, dass es dir wohlgefällig ist. Nicht, weil der Gesang so toll ist, sondern weil der Inhalt uns daran erinnert, wir haben einen großen Erlöser. In Jesu Namen. Amen. Lasst uns bitte zu dem nächsten Lied aufstehen und gemeinsam singen: In dem Kreuz Sieghaft.